Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12, Vers 32. Es sind Worte von Christus, dem Herrn, an seine Gemeinde. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch die Königsherrschaft zu geben. Das Thema der Predigt lautet: die wunderbare Botschaft, von der Freude Gottes uns zu erlösen. Es geht also vor allem um die Freude, die Gott daran hat, uns zu erlösen. Es geht nicht bloß um die Erlösung durch Gott. Manch einer mag fragen, ist es denn nicht die Hauptsache, dass wir überhaupt von Gott erlöst werden? Wie Gott sich dabei fühlt, wenn er uns erlöst, das ist doch nebensächlich. Ich halte dagegen, wenn Gott uns nicht mit Freuden erlöst, dann gibt es kein Evangelium. Wenn Gott uns nicht mit Freuden erlöst, dann gibt es nichts, ich wiederhole, nichts, worüber wir uns freuen könnten. Aber wenn Gott uns mit Freuden erlöst, dann können auch wir uns über unsere Erlösung freuen, und zwar viel mehr, als wir uns vorstellen können. Der erste Predigtpunkt lautet: Gott freut sich, die zu erlösen, die alles von ihm erwarten. Jesus sagt: fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch die Königsherrschaft zu geben. Jesus spricht hier die christlichen Gemeinden als kleine Herde an. Dass die Gemeinde klein ist, besagt mehrere Dinge. Zunächst ist die Gemeinde zahlenmäßig, verhältnismäßig klein. Die Zahl derer, die sich der Herrschaft Gottes nicht unterwerfen, ist viel größer als die Zahl der Christen. Aber Jesus meint wahrscheinlich noch mehr, wenn er von der kleinen Herde spricht. Klein ist die Gemeinde, weil sie aus lauter Leuten besteht, die sich selbst vor Gott klein vorkommen. Christen wissen, dass sie klein, das heißt von Gott und von seiner Gnade abhängig sind. Und diesen Eindruck verstärkt Jesus, indem er in dem Vers von den Gemeinden als der kleinen Herde spricht. Christen sind wie Schafe, die sich bei Gott, dem großen Hirten, bergen. Auch Christen kennen das selbstbestimmte Leben, wo man glaubt, man könnte aus eigenen Kräften sein Leben gestalten und seinem Leben einen Sinn geben. Auch Christen kennen die Versuchung, sich selbst Gott sein zu wollen. Aber sie haben grundsätzlich der Sichtweise den Abschied gegeben, dass sie der Mittelpunkt der Welt sind. Sie glauben nicht mehr daran, dass sie aus eigener Kraft ihr Leben bestimmen können. Nachdem sie zum Glauben gekommen sind, glauben sie auch nicht mehr daran, dass sie aus eigener Kraft glauben können. Sie glauben und bekennen mit Freude, dass Gott im Mittelpunkt von allem steht. Sie bekennen, dass Gott es ist, der sie errettet hat und der sie im Glauben erhalten wird. Bei diesem Gott bergen sie sich, der sie in Christus durch seine Allmacht und Gnade errettet hat. Also, Christen sind Leute, die in ihren eigenen Augen klein sind. Gott ist in ihren Augen der Größte. Von ihm erwarten sie alles. Bei ihm bergen sie sich, weil er allein der Geber aller guten Gaben ist. Vor ihm fürchten sie sich nicht, weil er der Hirte ist, der sich um sie kümmert. Er gibt ihnen alle geistlichen Gaben gerne und im Übermaß. So, und dass Gott alle seine guten Gaben gerne gibt. Darauf kommt es nun an. Jesus sagt ja, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat auch im Vater wohlgefallen, euch die Königsherrschaft zu geben. Es hat Gott wohlgefallen, uns zu erretten. Es war ihm eine Freude. Es erfüllt Gott mit Freude, dass wir ihm vertrauen. Es erfreut Gott, wenn wir im Glauben an Christus zu ihm beten. Gott freut sich darüber mehr, als wir uns vorstellen können. Die Frage ist nun, ist das wichtig, dass Gott sich über uns freut, wenn wir zu ihm kommen? Reicht es nicht, dass er uns erlöst und unsere Sünden vergeben hat? Es gibt, wie ich meine, eine Tradition, auch unter bibeltreuen Christen, die sich um große Ernsthaftigkeit und Gottesfurcht bemüht. Zu Recht. Wir sollen vor Gott mehr Ehrfurcht haben als vor allem anderen, weil er heilig ist. Und es ist auch richtig zu betonen, dass wir Gottes Gnade nicht verdient haben, dass Gott uns erlöst hat, obwohl er uns nicht braucht. Wo man aber nur die Ehrfurcht vor Gott kennt, wird man seines Glaubens nicht froh. Wenn Gott mich nicht mit Freuden erlöst hat, kann ich mich nicht an Gott freuen. Denn wozu hat uns Gott letztlich erlöst? Er hat uns dazu erlöst, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Wenn Gott uns nicht mit Freuden erlöst hätte, bedeutete dies, dass Gott keine Freude daran hat, mit uns Gemeinschaft zu haben. Wir wären dann so ein belangloser Tropfen am Eimer, von dem Jesaja spricht, dass vor Gott die Völker eben wie dieser Tropfen am Eimer sind. Wenn Gott keine Freude daran hätte, mit uns Gemeinschaft zu haben, dann könnten wir auch keine Freude daran haben, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Freude ist der unmittelbarste Ausdruck von Liebe. Können Sie sich selber mal fragen, was ist das für eine Liebe an irgendjemanden, an dem Sie sich nicht freuen? Liebe beinhaltet immer Freude an dem Geliebten. Wer jemanden liebt, der freut sich an ihm. Zu behaupten, Gott hätte keine Freude an der Gemeinschaft mit uns, ist gleichbedeutend mit der Aussage, dass Gott uns nicht liebt. Es würde bedeuten, dass Gott eigentlich gar keine Gemeinschaft mit uns haben will. Er hätte uns irgendwie erlöst, aber wozu? Es ist doch der tiefste Sinn des ewigen Lebens, in liebender Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott vereint zu sein. Diese Gemeinschaft ist geprägt von einer reinen, unvorstellbar großen Freude, die Gott an uns hat. Wir müssen uns immer vor Augen halten, das Maß der Freude, mit dem Gott sich an uns erfreut, die wir uns bei ihm bergen, ist größer, als wir zu fassen in der Lage sind. Es liegt an der Sünde, dass uns das immer wieder verdunkelt wird. Von der Liebe Gottes zu uns erfahren wir in der Heiligen Schrift zur Genüge. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen und geliebten Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Ich bin gewiss, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Römer 8, Verse 38 und 39. Und von der Freude Gottes an seinem Volk spricht der Prophet Zephania, Kapitel 3, Verse 16 und 17. Fürchte dich nicht, Zion. Lass deine Hände nicht mutlos erschlaffen. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er ist von Freude über dich erfüllt. Er schweigt in seiner Liebe. Er jubelt laut, wenn er dich sieht. Was ist das für ein Vers? Können wir uns das vorstellen? Gott freut sich an der Gemeinschaft derer, die sich bei ihm bergen. Er jubelt laut. Der allmächtige Gott erhebt seine Stimme und jubelt laut. Auch bei Lukas Kapitel 15 erfahren wir davon, dass Freude im Himmel ist über einen Sünder, der umkehrt. Und daraus folgt, der Sünder, den Gott begnadigt hat, der freut sich natürlich auch. Was wäre das für eine Sinnlosigkeit, wenn der Sünder sich nicht auch freuen würde mit Gott, der sich an dem Sünder freut, der zu ihm umkehrt. Das Thema der Predigt lautet, die wunderbare Botschaft von der Freude Gottes, uns zu erlösen. Und das Erste, was wir festgestellt haben, ist, Gott freut sich, die zu erlösen, die alles von ihm erwarten. Und jetzt kommt es im zweiten Predigtpunkt darauf an, zu klären, warum Gott Freude daran hat, die zu erlösen, die alles von ihm erwarten. Es geht um folgende Frage: Was ist aus der Sicht Gottes der Grund, der Sinn und das Ziel unserer Erlösung? Und wir kommen nicht umhin, uns dieser einen entscheidenden Frage zu stellen: Woran hat Gott die größte Freude? Was hat Gott letztendlich dazu bewogen, uns zu erlösen? Und die Antwort im zweiten Predigtpunkt dazu lautet, das Ziel der Erlösung ist es, dass wir von Gott mit der Freude erfüllt werden, die er selbst in sich und an sich hat. Im ersten Teil der Predigt gingen wir folgender Frage nach. Können wir uns an Gott und unserer Erlösung durch ihn erfreuen, wenn sich Gott selbst nicht daran erfreut, uns zu erlösen? Die Antwort darauf war nein. Nur wenn es Gott eine Freude war, uns zu erlösen, dann können wir Freude daran haben, erlöst zu sein. Jetzt im zweiten Teil gehen wir folgender Frage nach. Können wir uns an Gott mit der größten Freude erfreuen, wenn Gott sich an sich selbst nicht mit der größten Freude erfreut? Die Antwort darauf lautet wiederum nein. Nur wenn Gott sich selbst, der dreieinige Gott, die größte Freude ist, können auch wir uns an Gott mit der größten Freude erfreuen. Die Antwort erscheint auf das erste Hören vielleicht unangemessen. Vielleicht irritiert sie sie. Und doch ist es so, dass daran alles hängt. Dass das ewige Leben einen Sinn hat, hängt genau hiermit zusammen, dass für Gott seine Gottheit das Allergrößte und Allerwertvollste ist. Nichts erfreut Gott so sehr wie seine eigene göttliche Herrlichkeit. Der tiefste Grund, warum Gott Menschen erlöst, ist der, dass sie sich, wie er selbst, mit der allergrößten Freude an der Herrlichkeit Gottes erfreuen. Und das möchte ich anhand des Predigttextes vertiefen. Fürchte dich nicht, sagt Jesus, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch die Königsherrschaft zu geben. Das entscheidende Wort ist hier das von der Königsherrschaft. Königsherrschaft, oder in manchen Übersetzungen wird es auch mit dem Begriff Reich Gottes übersetzt. Gemeint ist der Herrschaftsbereich Gottes, in den er Menschen hineinnimmt, wenn er sie erlöst. Gott befreit sie von den Mächten des Bösen und von der Sünde. Als Folge davon leben sie unter seiner Herrschaft. Die Herrschaft Gottes über einen Menschen beginnt damit, dass ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt. Und die Herrschaft Gottes wird vollendet, wenn Jesus Christus in Herrlichkeit wiederkommt. Und von der Herrschaft Gottes sagt Jesus im Predigttext, dass Gott sie gibt. Es hat eurem Vater wohlgefallen, euch die Königsherrschaft zu geben. Es erfüllt Gott mit Freude, uns unter seiner Herrschaft leben zu lassen. Darum hat er sie uns gegeben. Er hat sie uns als Vater in Christus gegeben. Gott, der Vater, ist die Quelle von allem. Ohne es je zu bereuen, gibt er uns die größten Gaben, die er geben kann, von denen er weiß, dass sie uns über alle Maßen erfreuen können. Und die größte seiner Gaben ist die Herrschaft, die er durch Christus, also unserem Herrn, über uns ausübt. Die Gaben, die Gott uns unter seiner Herrschaft zukommen lässt, sind vielfältig. Aber sie sind zweitrangig gegenüber der einen größten Gabe. Die Gaben Gottes unter seiner Herrschaft sind mannigfaltig. Es wird uns vieles verheißen. Wir werden zum Beispiel über den neuen Himmel und die neue Erde herrschen. Mit Christus herrschen wir über die neue Schöpfung. Das ist ein unvorstellbares Vorrecht, eine kaum zu ermessende Gabe Gottes. Aber sie ist im Vergleich zu der einen größten Gabe zweitrangig. Wir werden über Engel richten. Wir werden vom Baum des Lebens essen. Aber auch das ist zweitrangig. Wir werden einen neuen Leib bekommen, der unzerstörbar ist, der für immer unanfällig für Sünde und Tod ist. Das ist unvorstellbar herrlich und wunderbar. Aber gemessen an der allergrößten Gabe Gottes ist sogar dies zweitrangig. Die allergrößte Gabe Gottes steht über allen anderen Gaben Gottes, und alle anderen Gaben Gottes sind auf diese eine größte Gabe abgestimmt. Auch, dass wir den verherrlichten Leib bekommen, geschieht, damit wir von Gott die alles überragende Gabe empfangen können. Und die größte aller Gaben im Reich Gottes ist die: Wir werden uns an der Herrlichkeit Gottes erfreuen, mit der Freude, die Gott selbst an sich hat, der dreieinige Gott. Das, was die Heiligen aller Zeiten am meisten bestürzt hat, wenn sie auf ihren vergänglichen Leib und auf ihre sündige Natur geblickt haben, ist dies. Sie haben empfunden, dass ihr innerer Mensch unzulänglich ist, die Herrlichkeit Gottes in angemessener Weise nachzuempfinden. Das haben die Heiligen als den eigentlichen größten Schmerz der Sünde erfahren. Die Inkongruenz, wenn man so will, dass der innere Mensch nicht hinterherkommt, hinter der Herrlichkeit Gottes. Und in der Folge auch nicht das Maß an Freude empfindet, mit der Gott es wert ist, sich an ihm zu freuen. Das Maß, mit dem wir uns über Gott freuen, bleibt so weit hinter dem zurück, was Gottes Herrlichkeit es wert wäre, sich daran zu erfreuen. Nun, Gott kommt uns in unserer Not auf eine Weise zur Hilfe, die schier überwältigend ist. Er schafft uns in Christus zu neuen Menschen, die seinem Sohn gleich sein werden, nach der menschlichen Natur. Gott erfüllt uns mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist nicht irgendwer. Er ist die dritte Person der Gottheit. Auf diese Weise erfüllt Gott uns mit der Freude, die er selbst an sich hat. Und eine größere Freude über Gott, als er sie selbst hat, gibt es nicht. Darum ist das der Ausdruck der größten Liebe Gottes, dass er das an uns tut. Er befreit uns dazu, dass wir uns in Ewigkeit mit der größtmöglichen Freude an ihm erfreuen. Dass Gott sich an sich selbst mehr erfreut als an allem anderen, ist kein Ausdruck von Narzissmus oder Eitelkeit. Wenn ein Mensch sich selbst in den Mittelpunkt von allem stellt, begeht er die Ursünde, so sein zu wollen wie Gott. Er verstößt gegen das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es gehört aber nun zur Gottheit Gottes, dass er wirklich der Mittelpunkt von allem ist. Gott ist das größte, herrlichste Wesen, das es gibt. Gott selbst weiß das auch, dass es so ist. Und Gott selbst hat überhaupt kein Problem damit, so zu sein, wie er ist. Gott bejaht sich selbst von ganzem Herzen. Gott zu sein ist für Gott das Höchste. Niemand anderem gesteht er das zu, Gott zu sein, und das ist herrlich und wunderbar, dass Gott das so macht. Würde Gott sich an etwas anderem mehr erfreuen als an sich selbst, würde er Götzendienst betreiben. Würde Gott sich nicht über seine eigene Gottheit über alle Maßen freuen, hätte er Probleme damit, Gott zu sein. Und dann, liebe Geschwister, hätte das ewige Leben keinen Sinn mehr. Dann wäre der Himmel eine zweite Art von Hölle. Wenn Gott in sich selbst ein ruheloser, unzufriedener Gott wäre, der Probleme damit hätte, so zu sein, wie er ist. Überlegen Sie sich mal, was dann aus der ewigen Anbetung Gottes durch uns folgen würde. Es würde daraus eine ewige Qual. Wenn es für Gott etwas Höheres gäbe, als Gott zu sein, dann wäre es ja so, dass wir Gott im Himmel Gott von Herzen loben als den einen höchsten Gott, aber Gott selbst wäre innerlich darüber gar nicht erfreut, wenn wir das tun. Es wäre ihm auf ewig unangenehm, als Gott angebetet zu werden. Und sobald wir dahinter kommen würden, würde uns das Lob im Hals stecken bleiben. Gelobt sei Gott, dass es für ihn das Höchste ist, Gott zu sein. Gelobt sei Gott, dass es ihm eine Freude ist, von uns mit Freuden angebetet zu werden in alle Ewigkeit. Gelobt sei Gott, dass es ihm nicht irgendwann peinlich wird, dass die gesamte Schöpfung vor ihm niederfällt und ihn anbetet, sondern dass Gott von Herzen sagt: So ist es recht. Es gibt nichts Schöneres für Gott, so zu sein, wie er ist, heilig, voller Liebe, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig, gnädig, barmherzig, gerecht. Die unübertreffliche Freude Gottes über sich selbst hängt vor allem mit dem größten Geheimnis seines Wesens zusammen, das ist seine Dreieinigkeit. Das größte Geheimnis Gottes ist seine Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind seit Ewigkeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit in allergrößter Liebe zueinander vereinigt. Die größte Freude, die sie seit Ewigkeit haben und bis in Ewigkeit haben werden, ist die Freude aneinander. Es war die größte Freude des Vaters, von Ewigkeit her all seine Herrlichkeit in seinen Sohn hineinzulegen, der das Ebenbild Gottes ist. Es war von Ewigkeit her die größte Freude des Sohnes, vom Vater die göttliche Herrlichkeit zu empfangen. Es war von Ewigkeit her die größte Freude des Heiligen Geistes, vom Vater ausgesandt zu werden, um sein Werk zu tun. Und es war die größte Freude des Heiligen Geistes, Christus bis zum Gehorsam am Kreuz zu vollenden, ihn aufzuerwecken und zu verherrlichen. Und dies, liebe Geschwister, ist für uns ein Grund zum Jubeln, dass Gott sich über uns erbarmt, dass er uns in diese Freude hineinnimmt. Der Vater hat aus Liebe zu uns seinen geliebten Sohn gegeben. Jesus Christus ist Mensch geworden, um uns zu erlösen. Er hat uns durch seinen Tod befreit von der Herrschaft der Sünde und des Todes. Christus ist auferstanden von den Toten, er hat den Tod besiegt und hat uns im Auftrag des Vaters den Heiligen Geist gegeben, von dem die Heilige Schrift sagt, dass er bei uns bleibt bis in Ewigkeit. Er versiegelt uns im Glauben, sodass wir nicht abfallen. So sind wir durch den dreieinigen Gott in ihn selbst hineingenommen worden. Wir sollen uns an Gott erfreuen können mit der Freude, die der dreieinige Gott an sich selbst hat. Gott will, dass wir ihn lieben können mit der Liebe, in der Vater, Sohn und Heiliger Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit vereinigt sind. Wir haben in der Schriftlesung Johannes Kapitel 17 gelesen und Jesus schließt sein Gebet dort mit folgenden Worten ab. Ich habe ihnen deine Herrlichkeit offenbart und werde sie ihnen weiter offenbaren, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei. Also Jesus bittet darum, dass wir ihn mit der Liebe lieben können, mit der der Vater ihn, Jesus, liebt. Und umgekehrt werden wir auch mit der Liebe zum Vater erfüllt, die der Sohn zum Vater hat. Das heißt, Jesus bittet hier am Ende von Johannes 17 um die größte Gabe, die es geben kann, von Gott mit der Liebe Gottes erfüllt zu werden, damit unser ganzer innerer Mensch mit dieser Liebe auf ewig erfüllt sei. Und das ist der Sinn des ewigen Lebens, zu der uns der dreieinige Gott aus grundloser Liebe mit der allergrößten Freude erlöst hat. Die Liebe zwischen Vater und Sohn, die unaussprechliche Freude, die sie einander haben, fließt durch den Heiligen Geist in uns über. Sie erfüllt unseren inneren Menschen mit unaussprechlicher, ewiger Freude, nämlich Freude am unaussprechlich herrlichen Gott. Und das ist der Akt größtmöglicher Liebe Gottes zu uns, dass er uns dazu befreit, ihn mit der größtmöglichen Freude in Ewigkeit zu preisen. Der Geist und die Braut sagen, komm. Wer durstig ist, soll kommen. Und wer von dem Wasser des Lebens trinken will, wird es umsonst bekommen. Von Gott und durch Gott und für Gott sind alle Dinge geschaffen. Ihm gebührt die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.